Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe Oktober 2020.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, mit Christiane Ostermeier
und Paula Thelen.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
die Zukunft im Auge behalten mit der Woche des Sehens, Jugendarbeit mit dem BVN,
Blindentennis mit Wumms ohne Hinsehen übers Netz.
Mehr dazu in dieser Ausgabe. Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Die Zukunft im Auge behalten. So lautet das Motto der Woche des Sehens. Alljährlich findet sie Anfang Oktober statt. 7 Partnerorganisationen, unter anderem der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV und seine Landesverbände wie der BVN in Niedersachsen, sind Träger der Aktionswoche rund ums Auge. Was das bedeutet, auch für Sie, darüber haben wir beim BVN einmal für Sie nachgefragt. Aytekin Demirbaş ist Vorsitzender des Regionalvereins Südost-Niedersachsen im BVN und hat mit uns gesprochen.
Herr Demirbaş, die Zukunft im Auge behalten. Was bedeutet dieses Motto für Sie als Vorsitzender des Regionalvereins Südost-Niedersachsen im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen?
Wir behalten unsere Zukunft im Auge und das gilt für jeden Einzelnen. Schon als Kind sollte man regelmäßig zum Augenarzt gehen, um Augenerkrankungen frühzeitig zu erkennen und dagegen arbeiten zu können. Das gilt natürlich nicht nur für junge Menschen, sondern das zieht sich bis ins hohe Alter, wobei im hohen Alter sich ja viele Augenerkrankungen erst ergeben. Dann betrifft es natürlich auch den Bereich derjenigen, die eine Sehbehinderung erlangt haben und schauen müssen, wie gehe ich mit meiner Zukunft um? Also da den Blick auf Reha-Technik, Weiterbildung, Fortbildung, überhaupt, um im Berufsleben auch im Sattel zu bleiben.
Der BVN als der Landesverband des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes engagiert sich ja auch zur Woche des Sehens. Der Bundesverband Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband ist einer der tragenden Partner der Woche des Sehens. Warum engagiert sich der BVN speziell eben auch zu dieser Woche Anfang Oktober und nimmt das Sehen sozusagen in den Blick?
Der BVN engagiert sich selbstverständlich, um die Menschen über unsere Problematiken zu informieren, die Menschen zu sensibilisieren, welche Schwierigkeiten wir im alltäglichen Leben haben, und möchte natürlich auch als Verein die Menschen dazu gewinnen, Mitglied bei uns zu werden und von uns profitieren zu können, sprich die Beratungen zu bekommen, die sie sicherlich brauchen, und auch die Freizeitangebote beispielsweise zu nutzen, die wir im Laufe des Jahres anbieten, sowie Sportgruppen, IT-Informationsveranstaltungen und so weiter.
Stichwort die Öffentlichkeit sensibilisieren, das ist ja auch recht wichtig, ja, für die Problematiken, die sich ergeben aus der Blindheit, der Sehbehinderung, aber überhaupt auch Augenerkrankungen. Da bietet der BVN ja als Träger auch niederschwellige Angebote, Stichwort Blickpunkt Auge. Das ist auch ein Thema.
Blickpunkt Auge ist immer ein Thema, denn Blickpunkt Auge ist natürlich auch unabhängig davon, ob eine Person im Verein ist, sondern es ist ja die erste Anlaufstelle für jemanden, der von Sehverlust betroffen ist. Dort gibt es dann die erste Beratung und sind alles selbst betroffene Menschen, die in einer Ausbildung in 3 Modulen ihre Beraterfunktionen erlangen. Natürlich kann man als Sehbehinderter oder Blinder jemanden, möchte ich mal sagen, besser beraten als jemand, der mit dieser Thematik überhaupt nichts zu tun hat. Das sehen wir als Vorteil für die betroffenen Personen.
Am Tag des Weißen Stockes, der die Woche des Sehens abschließt, das ist seit Jahrzehnten immer der 15. Oktober, da wirbt die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe unter dem Motto »Bitte Weg frei« dafür, sich blinden und sehbehinderten Menschen nicht immer in den Weg zu stellen auf den Leitstreifen. Vielleicht dazu eine Erläuterung.
Sie kennen sicherlich alle die Leitstreifen auf den Bahnhöfen oder an den Bushaltestellen in Innenstädten, die für sehbehinderte und blinde Menschen zur Orientierung gedacht sind. Diese werden oft zugestellt mit Fahrrädern, mit Koffern, mit Werbeaufstellern. Ja, hier im Braunschweiger Bahnhof hatten wir sogar einen Spargelstand draufstehen. Da möchten wir darauf hinweisen, dass das ja so eigentlich überhaupt nicht geht. Also die Leitstreifen sind schon als Orientierungshilfen gedacht. Wenn ich eine Dönerbude auf die Straßenbahnschiene stellen würde, würde die auch nicht weiterfahren können.
Zur Woche des Sehens hat die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe beziehungsweise die Träger der Woche des Sehens einen Wettbewerb für Aktionen aufgerufen, um in Zeiten der Pandemie, Corona-Pandemie, doch Dinge durchführen zu können, Aktionen durchführen zu können zur Woche des Sehens, die mit dem Hygienekonzept übereinstimmen und dennoch die Leute erreichen. Inwieweit haben Sie als Vorsitzender des Regionalvereins Südostniedersachsen zum Beispiel von dieser Aktion, dieser Wettbewerbsaktion profitieren können? Ließen sich Leute in Ihrem Verein dafür begeistern, irgendwelche Dinge durchzuführen? Oder aber ist das eben auch, ja, ich sage mal, ein Markt der Möglichkeiten, das auch für die nächsten Jahre vielleicht Inspiration geben kann, der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe respektive den Partnern der Woche des Sehens?
Corona-bedingt sind in diesem Jahr ja schon sehr viele Dinge ausgefallen und wir mussten uns alle umstellen, mussten uns an neue Dinge gewöhnen, Telefonkonferenzen, Webveranstaltungen, Zoom-Meetings und so weiter und so fort. Also da ist ja eine ganze Menge passiert. Was ich im Grunde ganz toll finde, und so geht es eben auch der Woche des Sehens. Es gibt einige Präsenzveranstaltungen natürlich, die auch prämiert worden sind. Wir in Südostniedersachsen haben uns aber dafür entschieden, nur eine Veranstaltung durchzuführen, bei der sich auf gar keinen Fall jemand mit Covid-19 infizieren kann.
Dann bin ich doch mal gespannt. Das Stichwort für die Veranstaltung, die der Regionalverein Südostniedersachsen zur Woche des Sehens auf die Beine gestellt hat oder auf die Beine stellen wird, ist ein Hörprojekt. Ja, das ist das ureigenste Terrain eigentlich blinder oder sehbehinderter Menschen. Vielleicht ein paar Sätze dazu.
Unsere Mitarbeiterin Jana Kessner hatte diese wunderbare Idee. Sie ist mit der Idee auf mich zugekommen und ich fand die sofort super. Da nochmal ein großes Lob an Jana. Sie hat inzwischen Menschen gefunden, die sich an dem Hörprojekt beteiligen. Das sind sowohl sehbehinderte und blinde Menschen als auch sehende Menschen. Das freut mich ganz besonders. Also wir machen das hier wirklich inklusiv.
Was ist das denn für ein Hörprojekt? Wer ist dabei? Was passiert dabei? Und wie gelangt das Ganze dann an die Öffentlichkeit?
In dem Hörprojekt sprechen verschiedene Menschen über die Belange sehbehinderter und blinder Menschen, was besser geworden ist, was schlechter geworden ist, was eigentlich nochmal passieren könnte. Es soll recht bunt werden. Da es noch keine einzige Aufnahme gibt, kann ich noch gar nicht sagen, wie bunt es wird. Sobald es abgeschlossen ist und die Woche des Sehens begonnen hat, wird es in verschiedenen Medien, zum Beispiel auch hier im BVN-Radio, veröffentlicht.
Kann man sich das Ganze vorstellen wie eine Art Hörspiel oder ist es eher eine Gedankencollage?
Genau, das würde es wirklich treffen. Gedankencollage ist das richtige Wort dafür. Ich hätte es nicht besser sagen können.
Das BVN Radio dankt für das Gespräch und wünscht allen Mitgliedern der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilve, speziell im Regionalverein Südostniedersachsen, dass sie die Zukunft doch fest im Blick haben, entsprechend dem Motto der Woche des Sehens.
Aytekin Demir Basch, Vorsitzender des Regionalvereins Südostniedersachsen im BVN. Die Zukunft im Auge behalten. Dieses Motto wird auch beim Regionalverein Elbe-Weser zur Woche des Sehens wörtlich genommen. Und zwar mit einer besonderen Aktion im Klimahaus. Bei einer inklusiven Führung erleben Sie mit fast allen Sinnen die Klimazonen dieser Welt. Durchwandert, mit Langstock und für normalsichtige Besucher unter der Augenbinde und geleitet durch den Rehabilitationslehrer Oliver Simon.
Herr Simon, was bringt einen Hamburger Reha-Lehrer dazu, zur Woche des Sehens in Bremerhaven im Klimahaus eine Führung anbieten zu wollen?
Ja, das ist eine gute Frage. Da spielt sicherlich eine Rolle, dass ich zwar in Hamburg sitze, aber eben als Mobilitätslehrer viel unterwegs bin und tatsächlich auch in dieser gesamten Gegend Bremerhaven, Cuxhaven und so weiter einfach sehr, sehr viele Schulungsteilnehmerinnen und Teilnehmer habe und da auch immer schon gehört hatte, dass diejenigen, die in Bremerhaven wohnen, also das Klimahaus auch sehr, sehr gern besuchen. So dass ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt die Woche des Sehens mit einer Aktion unterstützen möchte, die sich ja in erster Linie an Normalsichtige richtet, so wie können wir das aufziehen, dass das so ein bisschen spannend ist, dass dann nicht einfach nur zum Beispiel ich stehe und was erzähle über Blindheit, Sehbeeinträchtigung und was trotzdem noch geht, sondern dass es wirklich auch ein bisschen was zum Erleben gibt mit allen Sinnen. Und ich habe dann das Klimahaus in Bremerhaven angesprochen, ob die Interesse hätten an so einer Aktion und die waren sehr schnell mit von der Partie und haben sich viel Zeit genommen, dass wir das zusammen erarbeitet haben und haben das wirklich von Anfang an unterstützt.
Nun weiß ich ja, was ein Reha-Lehrer tut. Ein Rehabilitationslehrer führt ja blinde Menschen wieder ins Leben. Vielleicht ein paar Worte dazu. Warum schaffen Sie es, dass blinde Menschen über Ihr Tun wieder einen kraftvollen Schritt ins Leben zurückfinden?
Genau. Ich bin ja Reha-Lehrer für den Bereich Orientierung und Mobilität. Das heißt, bei mir geht es eben darum, sich sozusagen die Spielräume wieder zurückzuerobern, die Selbstständigkeit, insbesondere außerhalb der eigenen vier Wände. Und wie schaffe ich das? Ich schaffe es ehrlich gesagt nur, wenn die Leute, mit denen ich arbeite, die sich also bei mir gemeldet haben, wenn die wirklich den Wunsch auch wieder haben, dass zurückzuholen, was vielleicht verschwunden ist oder dafür zu sorgen, dass es trotz abnehmenden Sehvermögens gar nicht erst dazu kommt, dass also bestimmte Kompetenzen verschwinden und die Selbstständigkeit eben eingebüßt wird. Und das ist dann in der Regel ja ein intensiver Austausch mit dem Schulungsteilnehmer oder der Schulungsteilnehmerin. Aber natürlich gehört auch häufig noch das Umfeld dazu. Und das kann beginnen beim Blindenverein oder eben auch natürlich bei Angehörigen, Ärzten oder wenn meine Schulungsteilnehmer in der Pflegeeinrichtung wohnen, dann eben dort mit dem Personal.
Ich habe mal selber einen Reha-Lehrer begleitet während einer Schulung Orientierung und Mobilität und habe das so ein bisschen salopp als Fahrstunde mit dem Langstock benannt. Kann man so tun?
Absolut. Das ist genau der Vergleich, den ich da auch immer ziehe, dass ich sage, im Grunde sprechen wir von der Fahrschule. Hier ist halt das Fortbewegungsmittel nicht das Auto oder das Motorrad, sondern eben der Langstock. Aber es geht darum, den Umgang mit den Fortbewegungsmitteln zu erlernen und dann die Verkehrsregeln. Also wie verhalte ich mich im Straßenverkehr? Wie verhalte ich mich in Menschenmengen? Wie verhalte ich mich am Bahnhof? Und natürlich noch, wie gehe ich mit Treppen um und so weiter und so weiter. Auch von der Länge ist es ja durchaus vergleichbar. So die typische Schulungslänge bei mir liegt so bei 30, 40 Stunden. So viel habe ich auch ungefähr gebaut, als ich vor langer Zeit den Führerschein mal gemacht habe. Also ich finde, man kann das genau so vergleichen. Das ist auch ganz wichtig, weil bei vielen Betroffenen ja so eine gewisse Sorge vorherrscht, was passiert, wenn man sich mit dem Langstock eben präsentiert. Und ich finde es eben wichtig zu betonen, dass man sich eigentlich eine neue Kompetenz drauf schafft. Und das, ja, deswegen, das kann man mit der Fahrschule eben ganz gut nachvollziehen, finde ich.
Ich nehme mal an, Sie können das Wort Corona auch nicht mehr hören. Uns allen staubt's ja aus den Ohren. Aber ich will trotzdem mal nachfragen. Viele blinde Menschen haben ja sich zum Beispiel beklagt über die Ignoranz der normalsichtigen Leute. Ja, sie halten die Abstandsregeln nicht ein oder die Tatsache, dass man mit einem Langstock und einem Einkaufswagen vielleicht nicht so kommod im Supermarkt hin und her laufen kann. Sind da für Sie als Reha-Lehrer in dieser Zeit Zeit der Pandemie, die ist ja noch nicht vorbei, ganz besondere Anforderungen gestellt worden?
Kann ich so eigentlich nicht sagen. Also für mich war es so, dass ich natürlich 2 Monate lang jeden Unterricht eingestellt habe, weil ich ja natürlich auch viel mit Menschen arbeite, die in einem Alter von 60, 70 plus sind. Und da wollte man natürlich keinerlei Risiko eingehen. Wusste man ja am Anfang nicht, wie man die Dinge da einschätzen soll. Das hat sich dann in Absprache mit meinen Schulungsteilnehmern so peu à peu wieder geändert, so dass wir zum Training zurückgekehrt sind, wobei ich natürlich die gute Situation habe, dass ich mit meinen Schülerinnen und Schülern ja vorzugsweise an der frischen Luft unterwegs bin. Das macht es natürlich schon mal leichter. Was ich häufig als Schwierigkeit geschildert bekommen habe, war eigentlich vielmehr, dass eben diese Markierungen, die dann überall aufgeklebt wurden, natürlich für die meisten meiner Schulungsteilnehmer wirklich schlecht zu erkennen waren. Und da kann es dann natürlich auch schon mal irgendwie zu einem Dialog kommen, der jetzt nicht so ganz gelungen ist, ne? Wobei auf der anderen Seite ja auch eine häufige Schilderung ist, dass eine große Rücksichtnahme durch normalsichtige Mitbürger da ist, wenn man sich einfach auch mal mutig zu erkennen gibt mit Hilfe des Stockes oder als Minimallösung eben auch mit so einer Plakette, dass das eben schon einen großen Unterschied macht.
Wir wollen wieder zum Klimahaus und der Aktion Ihrer spannenden Führung durch das Klimahaus zur Woche des Sehens am 9. Oktober zurückkommen. Normalsichtige, die kommen dann unter die Augenbinde und kriegen auch einen Langstock in die Hand.
Es ist tatsächlich eine Veranstaltung, die sich in erster Linie an Menschen ohne Sehbeeinträchtigung oder zumindest ohne Sehbehinderung richtet. Das Ziel ist ja, nicht so sehr jetzt jemanden, dessen Sehen schon stark eingeschränkt ist, nochmal eine Augenbinde aufzusetzen und zu sagen, und guck mal, so blöd ist es, wenn du gar nichts mehr sehen kannst. Das mache ich ja auch als Lehrer nicht, dass ich jetzt mit jemandem, der noch Sehvermögen hat, sage, in 2 Jahren, das sowas sage ich sowieso nicht, aber dass man sagen würde, für den Fall, dass sie mir gar nichts mehr sehen, setze ich ihnen jetzt eine Augenbinde aus. Das finde ich grundsätzlich falsch, das mache ich nicht. Bei jemand dann auch noch das verbliebene Sehvermögen wegzunehmen, das mache ich nicht. Also richtet es sich hier im Grunde an Normalsichtige, die Interesse daran haben, mal die Welt mit den in Anführungsstrichen Sinnen eines Blinden zu erleben. Die Anführungsstriche deshalb, weil sie ja wissen, dass natürlich jeder und jede da immer noch ein bisschen was anderes draus machen. Also es wäre eher für den Partner einer erblindeten Person oder für die Angehörigen oder den Freunde oder Arbeitskollegen, wenn die mal nachvollziehen möchten, wie ist es eigentlich? Dann können die zu uns kommen und bei allem, was wir so an Inhalten vermitteln möchten, trotzdem auch eine unterhaltsame Runde drehen. Also es ist gut, dass Sie es nochmal sagen. Es ist eben keine Veranstaltung, die sich an blinde Menschen oder Menschen mit Sehbeeinträchtigung richtet.
Dennoch nochmal nachgefragt, die Blinden zumindest dann mit einem normalsichtigen Partner dürfen aber trotzdem teilnehmen. Dann natürlich ohne Augenbinde.
Das kommt ein bisschen, ehrlich gesagt, auf die Teilnehmerzahl an. Was ein bisschen schade wäre, wenn jetzt die Hälfte der Plätze weggeht an Leute, die selber schon in der Situation sind. Für Menschen, die selber sehbeeinträchtigt sind oder eben blind, gibt es ja grundsätzlich im Klimahaus auch die Möglichkeit, an Führungen teilzunehmen. Es gibt jetzt im Moment auch eine Sonderausstellung dort, habe ich bei meinem Besuch gelernt, wo jetzt auch nochmal darauf geachtet wird, dass sie barrierefrei für blinde und sehbehinderte Menschen ausgestattet wird. Aber die Führung an sich richtet sich an Normalsichtige.
Sie sind natürlich durch die langwierige Ausbildung zu einem Reha-Lehrer darin geübt, blinden Menschen die Orientierung und Mobilität nahezubringen. Nun haben Sie 1,5 Stunden, 90 Minuten und wollen also normalsichtigen Menschen nahebringen, unter einer Augenbinde mit einem Langstock in der Hand so dicht die Ausstellung zu laufen, dass hinterher noch eine Ausstellung da ist. Machen Sie das dann?
Wir teilen die Gruppe, mit der wir gehen, das ist ja eine maximale Teilnehmerzahl von 10 Personen, die teilen wir also auf in 5 Paare als 2 Personen. Das heißt, es ist immer nur die Hälfte der Gruppe oder ein Teilnehmer des Paars unter Augenbinde und hat immer einen sehenden Begleiter neben sich, der also darauf aufpasst natürlich, dass da nichts passieren kann und so ein bisschen begleitet und beschützt. Den Stock kann man dann auf bestimmten Abschnitten eben auch mal ausprobieren und es gibt auch mal die Möglichkeit, wirklich einen Abschnitt frei zu laufen. Da ist immer jemand dabei, aber man geht erstmal so. Es geht ja nicht darum, die Leute zu in Anführungsstrichen perfekten Blinden oder perfekten Langstockbenutzern zu machen, sondern denen mal so einen Einblick zu geben. Und da muss man sagen, sind anderthalb Stunden wirklich auch ausreichend. Hinterher sind die Leute erfahrungsgemäß immer glücklich, aber auch erschöpft. Also viel, viel länger muss es auch gar nicht sein.
Fast mit allen Sinnen genießen. Die Klimazonen entlang des 8. Längengrades entlang zu gehen, 8. Längengrade, das Klimahaus liegt auf dem 8. Längengrad, deswegen heißt ja auch die Adresse so. Das wollen Sie spüren, schmecken, riechen, den Menschen dort eine Erlebniswelt zu öffnen. Was kann man da erwarten?
Ja, ein ganz abwechslungsreiches Programm. Also die Reise dort beginnt ja tatsächlich in Bremerhaven. Es wird ja in dieser Ausstellung eine stattgefundene Reise desjenigen, der diese Idee dazu hatte, nachempfunden. Und ich hatte also in Vorbereitung auf die Führung am 9. Oktober ja selber die Gelegenheit, habe da also eine Sonderführung für mich alleine durch das Klimahaus bekommen. Das war ganz toll. Ich war wirklich ganz beeindruckt, mit wie viel Liebe und Sorgfalt und Aufmerksamkeit fürs Detail diese Ausstellung da gemacht wurde, dass man also wirklich das Gefühl hatte, ich stehe jetzt in diesem italienischen Dorf oder ich gehe jetzt wirklich durch das Gebirge, ich glaube in der Schweiz war das, oder bin eben an diesem Fluss, der da aufgebaut wird. Und da können wir natürlich in anderthalb Stunden, ist ja klar, nicht diese gesamte Strecke ablaufen, aber wir suchen uns so ein paar spannende, auch lustige Sachen raus, die ich jetzt ungern verraten würde. Aber ja, wir haben uns das schon so überlegt, dass es wirklich eine ganz kurzweilige Geschichte ist. Ich glaube, diese anderthalb Stunden werden wirklich wie im Flug vergehen.
Ich bin mir sicher und ich persönlich hätte jetzt schon Lust, mich anzumelden. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Simon, und ich wünsche Ihnen mit Ihren Führlingen eine hervorragende Reise durch die verschiedenen Klimazonen am 8. Längengrad.
Der Reha-Lehrer Oliver Simon zur Führung durch das Klimahaus in Bremerhaven am Längengrad 8. Mehr über das Klimahaus unter www.klimahaus-bremerhaven.de. Es gibt zur Woche des Sehens am 9. Oktober zwei Führungen, eine von 14 bis 15:30 Uhr, die nächste von 17 bis 18:30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bis zum 7.10.2020 ist unbedingt erforderlich. Schreiben Sie dazu bitte an info@blindundmobil.de. Mehr Infos gibt's auch beim Regionalverein Elbe-Weser in Bremerhaven, Telefon 0471 95 88 37 0 oder Mail rv-elbeweser@blindenverband.org. Die Zukunft im Auge behalten. Die Woche des Sehens 2020 findet statt vom 8. bis 15. Oktober. Darin der Welttag des Sehens am 10. Oktober und der Tag des Weißen Stocks am 15. Oktober. Alle Infos zu Aktionen rund um die Woche des Sehens erhalten Sie bei den Kreisgruppen und Regionalvereinen des Blinden- und Sehbehindertenverbandes bei Ihnen vor Ort und natürlich auch beim BVN in Hannover.
Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.de.
Weiterhin informiert Sie die Internetseite www.woche-des-sehens.de. Dort finden Sie auch alle Aktionen zur Woche des Sehens aufgeführt. Lohnt sich auf jeden Fall, denn es sind ja Ihre Augen.
Gundula Gause ist bereits seit 2009 Schirmherrin der Woche des Sehens. Vor allem das Thema Vorbeugung liegt ihr besonders am Herzen. Ihr Tipp?
Ab dem Alter von 40 Jahren regelmäßig zum Augenarzt gehen und die Augen checken lassen. Ganz wichtig ist das natürlich erst recht, wenn Probleme beim Sehen auftauchen. Und das kann ja der Beginn einer schweren Erkrankung sein, die sich vermeiden ließe, wenn man frühzeitig zum Augenarzt geht.
Auch Kinder sollten sich spätestens ab einem Alter von 3 Jahren mal vom Augenarzt untersuchen lassen.
Kinder lernen das Sehen ja erst nach und nach und das komplexe Zusammenspiel von Augen und Gehirn entwickelt sich allmählich. Unbemerkte Sehfehler oder Fehlstellungen der Augen gefährden diesen Lernprozess und können zu einer einseitigen Sehschwäche führen. Rechtzeitig erkannt aber, können Augenärzte da was tun und dem entgegenwirken.
Das gilt vor allem auch für die ärmsten Regionen der Welt, in denen der graue Star die häufigste Erblindungsursache bei Kindern ist.
Denn nur wenn Erblindungen früh vermieden oder geheilt werden, haben Kinder gerade in diesen Ländern überhaupt eine Chance, zur Schule zu gehen, so wie ihre Altersgenossen in den Industriestaaten, lesen und schreiben zu lernen und später ein unabhängiges Leben zu führen.
Infos dazu und was man tun kann, wenn bereits ein nicht mehr rückgängig machbarer Sehverlust eingetreten ist, bekommt man bundesweit auf zahlreichen Veranstaltungen in der Woche des Sehens. Die lädt auf ihrer Webseite in diesem Jahr außerdem mit einem neu entwickelten Online-Spiel zum Mitmachen ein.
Da wird eine Alltagssituation simuliert, wie sie jeder kennt. Aufgabe der Spielenden ist es, sich dort schrittweise durchzulavieren und das aus der Perspektive von Menschen mit verschiedenen Seheinschränkungen. Das ist ganz schön spannend. Einfach mal ausprobieren. Auf www.wochedessehens.de klicken und mitspielen.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
In Deutschland ist grauer Star eine Alterskrankheit. In Entwicklungsländern aber sind auch Kinder schon blind durch grauen Star. Deshalb ist es wichtig, früh zu handeln. Darauf macht auch die Woche des Sehens aufmerksam, die am 8. Oktober beginnt und bis zum 15. Oktober läuft. Die Aktionswoche steht diesmal unter dem Motto »Die Zukunft im Auge behalten«. Früh handeln, weltweit Augenlicht retten. Sie wird unter anderem getragen vom Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit und von der Christoffel-Blinden-Mission. Was es bedeutet, in Afrika gegen Blindheit zu kämpfen, weiß der deutschsprachige Arzt Dr. Sylvain El-Khoury. Heike Michael berichtet.
Der Augenarzt Dr. El-Khoury ist seit mehr als 18 Monaten in einer von der Christoffel-Blinden-Mission geförderten Augenklinik in Ruanda im Einsatz. Rund 1000 Menschen hat er dort schon das Augenlicht gerettet, darunter viele, die am grauen Star erkrankt waren.
Also der Bedarf ist wirklich enorm. Sie müssen sich vorstellen, Katarakt ist die hauptsächliche Erblindungsursache in Entwicklungsländern. Und da spielt es eine sehr, sehr wichtige Rolle, wie früh die Patienten kommen.
Vor allem Kinder, die schon mit dem grauen Star zur Welt kommen, sollten möglichst früh operiert werden. Wenn man das nicht tut, leiden die Kinder ihr Leben lang daran.
Weil hier geht es darum, dass das Auge eine Verbindung zum Gehirn aufbaut und das Sehen erst erlernt wird. Und wenn die Kinder mit Katarakt geboren werden, dann haben sie keinen Seheindruck und das Sehen kann nie erlernt werden.
Umgerechnet rund 125 Euro kostet die Operation eines Kindes. Das können sich viele Familien aber nicht leisten. Und deswegen geht man in Ruanda und anderswo mit Hilfe der Christoffel-Blinden-Mission und des Deutschen Komitees zur Verhütung von Blindheit längst einen neuen Weg.
Wir nehmen Kontakt auf mit kleinen Krankenhäusern in der Peripherie und fahren dort mit unseren Autos raus und dem gesamten Team und sterilisieren einen Saal und machen die Operation vor Ort. Dadurch erreichen wir sehr, sehr viel mehr Menschen, weil einfach die Hemmschwelle, das Dorf zu verlassen und die finanziellen Kosten, die damit verbunden sind, nicht anfangen. Und die Patienten werden davor schon gesucht in den Dörfern und dann kommen wir und operieren 100, 200 Patienten über 2, 3 Tage.
Und das Gefühl, nachdem man ein Kind am grauen Star operiert und ihm das Augenlicht gerettet hat, ist wirklich kaum zu beschreiben.
Ja, es ist schon ein gutes Gefühl, deswegen mache ich auch meine Arbeit. Also es ist oft nicht nur der Moment selber, sondern auch die ganzen Perspektiven, die sich dann eröffnen für das Kind, die einen dann natürlich motivieren, auch weiterzuarbeiten.
Mehr zur Woche des Sehens und ihren vielen Projekten rund um die Sehbehinderung und Blindheit finden Sie auf der Webseite der Aktionswoche. Einfach mal Woche des Sehens in Ihren Browser eingeben.
Natürlich sind auch junge Leute von Blindheit oder Sehbehinderung betroffen, entweder von Geburt an oder infolge von Unfall oder Erkrankung. Doch bilden sie in der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe augenscheinlich eine Minderheit. Da wäre ein besonderes Augenmerk auf diese Gruppe geboten. Und richtig, im Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV gibt es eine aktive Jugendarbeit und zum Beispiel einen Jugendclub. Auch auf Regionalebene gibt es bisweilen Jugendgruppen oder besser gesagt Gruppen jüngerer Leute. Sören Bromberg ist Jugendsprecher des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen.
Ich bin Sören Bromberg, bin 26 Jahre alt, seit gut 2,5 Jahren bei der Region Hannover beschäftigt. Meine Hobbys sind Rudern und passives Fußballhören von Hannover 96. Ich habe eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement gemacht. Die habe ich im Landesbildungszentrum für Blinde absolviert und habe mich dann bei der Region beworben und wurde auch angenommen. Und bei der Region Hannover bin ich im Fachbereich Schulen und kontiere dort Rechnungen vor. Das bedeutet, dass ich Rechnungen für die Auszahlung vorbereite, für die Buchhaltung. Also zum BVN bin ich gekommen. Ich bin eben im Landesbildungszentrum für Blinde in die Schule gegangen. Und weil ich irgendwie neue Interessen gesucht habe, bin ich eben eingetreten in den Regionalverein oder auch in den BVN. Zumal wollte ich eben neue Freunde finden oder eben auch Aktivitäten machen und bin dann eben auf die Jugendgruppe damals gestoßen und bin seit 2014 eben bei der Jugendgruppe dabei.
Seit etwa einem Jahr bringt sich Bromberg nun ehrenamtlich in die Jugendarbeit des BVN ein und hat mit uns gesprochen.
26 Jahre. Als Jugendvertreter ist man da ja mitten im Erwachsenenleben eigentlich. Was bedeutet jung sein?
Ja, jung bedeutet, wenn man nach dem BVN geht, von 15 bis 35, also gehöre ich genau in die Mitte und jung ist man ja eigentlich immer.
Sie fühlen sich selber auch jung genug, um zum Beispiel den absoluten Youngstern, die blind oder sehbehindert sind, auf Augenhöhe zu begegnen?
Youngster, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob ich auf der Augenhöhe begegnen kann, aber ich versuche es immer.
Wie alt sind die Leute denn im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, wenn sie zur Jugendgruppe gehören? Sie sagen von 15 bis 35. Nun wollen wir mal hören, wie alt sind die denn wirklich und vor allen Dingen, wie viele Leute gibt es?
Derzeit ist unser Alter so zwischen 20 und Mitte 40, beziehungsweise einer ist auch schon 50. Wir sagen einfach, wir schließen keinen aus, weil die Personen, die schon etwas älter sind, schon ziemlich lange dabei sind und deswegen wird keiner ausgeschlossen bei uns. Wir sind derzeit so eine Truppe von ungefähr 10 Leuten.
Es wäre ja eigentlich für viele Blinde oder Sehbehinderte da draußen noch interessant, auch dazu zu gehören. Wie lassen sich denn die Leute erreichen?
Also das Land ist ja ziemlich groß in der Fläche. Ich als Jugendsprecher kann eben nicht überall im Land sein. Eine andere Sache ist, dass viele Junge durch Social Media, denke ich mal, sich mit Freunden eben im Internet unterhalten, also zu verabreden und nicht so das klassische Unternehmen.
Da schließt sich doch die Frage an, was bedeutet Jugendarbeit denn eigentlich für den BVN und was bedeutet es speziell für Sie?
Ja, Jugendarbeit bedeutet, dass wir den Verband in der Jugendarbeit vertreten, versuchen, Junge zu begeistern für den BVN, als auch für Aktivitäten und so zu werben.
Es gibt natürlich auch noch Jugendgruppen in den einzelnen Regionalvereinen. Lässt sich da irgendwie was vernetzen?
Wir hatten bis 2018 eine Kooperation mit der Gruppe aus Osnabrück. Diese hat sich jetzt aufgelöst, weil diejenige, die das dort vor Ort gemacht hat, es nicht mehr macht. Zum anderen vermute ich eben, warum viele nicht kommen, ist vielleicht auch, weil wir uns in der Woche treffen und vielleicht sagen, ich kann nicht an einem Wochentag aus meinem Wohnort nach Hannover fahren.
Von den 10 Leuten, die derzeit zur Jugendgruppe des BVN gehören, das sind Menschen aus Hannover?
Also die meisten wohnen in den einzelnen Stadtteilen von Hannover.
Wie sieht denn so eine klassische Aktion im Bereich der Jugendarbeit für den Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen aus? Was bisher so gelaufen ist?
Zum einen treffen wir uns jeden zweiten Mittwoch regulär, wenn nicht Corona wäre, zu unserem Stammtisch. Den haben wir bis vor anderthalb Jahren im TKH gemacht. Jetzt treffen wir uns eben meistens in der Stadt. Aktivitäten haben wir unter anderem gemacht. Wir waren Draisine fahren in Quakenbrück. Wir waren für 3 Tage in Bremerhaven und haben das Klimahaus besucht, das Auswandermuseum, haben einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, waren in Einbeck im PS-Speicher und haben eine Stadtführung dann hinterher noch gemacht.
Das sind doch eigentlich tolle Sachen. Da wäre es doch schon klasse, wenn man sich vielleicht nochmal mit der einen Jugendgruppe oder der anderen in einem Regionalverein zusammentut und auch vielleicht mal regionalvereinsübergreifend, BVN-übergreifend Jugendarbeit gemeinsam macht, Dinge zu erleben, gemeinsam sich zu vernetzen, gemeinsam eben auch als junge Leute stärker zu sein. Wäre das nicht eine Aktion vielleicht für die nähere oder weitere Zukunft?
Ja, auf jeden Fall wäre das eine tolle Idee. Mal gucken, ob sich das eben in der nahen Zukunft wieder realisieren lässt, mit anderen Regionalgruppen was zusammen zu machen.
Nun gibt es ja in allen Landesverbänden des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes Jugendgruppen. Und entsprechend natürlich auch Jugendgruppensprecher, so wie Sie einer hier für den BVN sind. Wie weit geht denn da die Zusammenarbeit, aber auch mit der DBSV-Jugendvertretung? Da müsste doch eigentlich bei jungen Leuten mit den Kanälen, die die haben, sei es eben WhatsApp-Gruppen, sei es Mailinglisten, eine Menge mehr möglich sein. Was passiert da genau?
Wir haben eben zweimal im Jahr ein Bundesjugendsprecherseminar. Und da treffen wir uns mit den einzelnen Landesjugendsprechern, ja, WhatsApp. Es gibt schon Kanäle, aber wie weit die auch genutzt werden, ist ja dann auch immer so eine Frage.
Eine weitere sehr interessante Frage ist ja, was wollen junge Leute eigentlich, was wünschen sich junge Leute beim BVN und vom BVN? Wie kann der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen die Anliegen blinder und sehbehinderter junger Menschen besser unterstützen?
Wünschen tun sich bestimmt viele Jugendliche eben, dass sie Aktivitäten durchführen können, wenn sie in eine Gruppe kommen, dass eben auch Junge dabei sind, also dass sie Kontakte knüpfen können. Unterstützen, wenn Anträge irgendwo gestellt werden müssen, das ist eben wichtig, weil viele kennen sich auch nicht aus, meine ich.
Gerade für junge Leute ist es unheimlich wichtig, wenn sie denn so weit sind, dass sie ihre eigene Lebensführung selbst finanzieren wollen, zum Beispiel durch einen Beruf. Da bedarf es ja einer gewissen Bildung und da sind wir schon bei einer Fachgruppe Bildung und Beruf. Inwieweit gibt es denn Kontakt der Jugendvertretung im Blinden- und Sehbehindertenverband zur Fachgruppe Bildung und Beruf? Oder anders gefragt, wäre das nicht wünschenswert, falls es das noch nicht gibt?
Bislang steht kein Kontakt zu dieser Fachgruppe. Man könnte gerne mal nachdenken, ob man nicht mal Kontakt dort aufknüpft oder vielleicht haben die ja auch Lust, auf uns zuzugehen. Bislang besteht kein Kontakt zu der Fachgruppe.
Was würden Sie sich denn für die Jugendarbeit im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen generell wünschen? Vielleicht mehr Unterstützung durch den Verband, mehr Engagement jüngerer Leute, mehr tolle Ideen, mehr Kooperation mit, ich sag mal, Kulturträgern, Kultureinrichtungen oder vielleicht mehr Geld von Sponsoren, um irgendwas besser zu unterstützen? Bald ist ja Weihnachten, dauert ja nur noch wenige Monate. Wollen wir mal ein paar Wünsche ans Universum schicken?
Was wünsche ich mir? Andere Landesverbände haben ein Gremium. Ich bin eben alleine. Ich würde mir vielleicht so ein Gremium wünschen, wo man eben auch mehr Leute dann hat, wo man die Arbeit auch aufteilen könnte. Für Projekte braucht man auch Geld. Ideen hat man. Ja, Ideen wären auch schön. Und Anregungen oder Unterstützung auch vom BVN.
Wie weit gibt es denn Kooperation, Zusammenarbeit und Vernetzung mit der Öffentlichkeitsarbeit des Blinden- und Sehbehindertenverbandes? Das heißt also mit zum Beispiel seinem Leiter Jochen Bartling.
Herr Bartling fragt eben nach, wo unser Treffen stattfindet. Und es gibt in Sachen für die Homepage, dass das läuft. Vielleicht könnten wir da auch noch mehr zusammenarbeiten.
Sören Bromberg, Jugendsprecher des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen. Sie erreichen ihn unter Telefon 01520 4949657 oder per Mail unter sbromberg@web.de. Mehr über die Jugendarbeit, eventuell auch bei den Regionalvereinen, erfahren Sie jeweils bei Ihnen vor Ort oder beim BVN in Hannover.
Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.de.
Blindentennis ist auch Kampf bis hin zur Meisterschaft. Ende August fanden sie statt, die deutschen Meisterschaften. 18 Teilnehmende versammelten sich in Löhne beim Tennisclub Rot-Weiß e.V. Für uns mit dabei Kirstin Link, Sprecherin des Blindentennis-Standortes Lüneburg. Sie hat ein paar Aufnahmen mitgebracht. Hören wir zunächst Kirstin Link mit Emanuel Beck. Er war das erste Mal bei einer Blindentennismeisterschaft mit dabei.
Hallo Emanuel, du bist ja ein Spieler aus Berlin und warst diesmal jetzt das erste Mal bei einem Turnier dabei und gleich bei den nationalen deutschen Blindentennismeisterschaften im Bereich Herren B1. Wie war das Turnier für dich?
Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich natürlich schon echt total aufgeregt, weil erstes Turnier überhaupt. Und ich muss auch sagen, ich spiele jetzt noch nicht so lange. Ich spiele jetzt seit ja knapp 1,5 Jahren. Und ich finde es aber erstmal richtig schön, dass man eben auch schon beim Blindentennis doch so früh sozusagen schon anfangen kann, Turniere mitzuspielen. Auch wenn es natürlich dann erstmal echt noch eine Herausforderung ist, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist natürlich nicht leicht, sich da irgendwie durchzusetzen. Aber es macht echt richtig, richtig Spaß und ich finde es einfach auch schön, dass es natürlich auf dem Platz, sagt man dann immer so, der Gegenspieler ist der Feind oder so, aber ich finde es halt schön, dass es eben doch einfach so ein Miteinander ist, dass man auch dann voneinander lernen kann, gerade wenn man jetzt auch das erste Mal dabei ist. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ja, ich bin auch sehr zufrieden mit den Spielen, wie sie gelaufen sind. Es geht ja einfach auch vor allem erstmal darum, dass der Ball rüberkommt, dass man Bälle kriegt. Und wie dann das Spiel tatsächlich ausgeht, das ist natürlich immer die andere Frage. Wenn man es gewinnt, ist schön. Aber auch ansonsten kann man hier echt richtig viel Spaß haben.
Im Gespräch mit ihrem BVN-Radio lobte Link vor allem die gute Stimmung bei dem Turnier in Löhne.
Die Stimmung bei der Meisterschaft war sehr gut. Wir sind angekommen und wurden gut aufgenommen, abgeholt vom Bahnhof, zur Halle gefahren. Die Halle war gut ausgestattet. Der Weg von der Halle zur Terrasse, wo wir die Zeit zwischen den Spielen verbracht hatten, war blindentechnisch gekennzeichnet worden, sodass wir uns selber bewegen konnten. Es gibt ein gutes Miteinander zwischen den Spielerinnen und Spielern. Und einen großen Austausch. Die gesamte Organisation der Meisterschaften fand ich sehr gelungen und Corona-bedingt mussten wir auch viel Zeit draußen verbringen. Das Wetter war auch hervorragend. Also alles bestens.
Für all diejenigen da draußen im Lande, die sich überhaupt nicht vorstellen können, wie ein dreidimensionaler Sport wie Blindentennis überhaupt funktioniert. Wie geht es? Und für die Leute, die Anfangsschwierigkeiten überwunden haben. Was ist das Tolle? Was macht das Spiel und seine Faszination aus?
Also das Spiel ist ganz einfach organisiert. Die Linien sind taktil gekennzeichnet. Das Feld ist etwas kleiner und der Ball macht Geräusche. Er raschelt. Das klingt dann so. Und dieser Ball darf dreimal aufspringen, bevor ich ihn zurückschlagen muss. Das Netz ist ein bisschen niedriger und ansonsten gelten eigentlich die Regeln des normalen Tennis. Mit Ausnahme, dass bevor ein Ball geschlagen wird, der Aufschlagende fragt ready und von gegenüber kommt dann ein yes und dann sagt der aufschlagende Spieler play und erst dann wird der Ball geschlagen. So dass man sich also darauf einstellen kann, jetzt kommt der Ball, beziehungsweise die Absprache getroffen hat, mein Gegenüber ist auch bereit und fertig, was im sehenden Tennis ja einfach durch einen Blick übers Netz gelöst wird.
Warum machen Sie das so gerne? Was treibt Sie wieder auf den Court?
Als ich das kennengelernt habe, das Blindentennis, bei dem Blindentennis-Workshop in Köln 2018, war ich ganz fasziniert von diesem Ball, den ich hören und dann ja auch wiederfinden konnte. Und die komplexe Bewegung hören, wo ist der Ball, wo springt er hin? Dann noch mit dem Schläger zu versuchen, den Ball zu treffen und in die richtige Richtung weiterzuspielen. Das ist eine sehr komplexe Sportart, wo ich aber auch viel laufen kann, ohne Angst zu haben, irgendwo gegenzulaufen, weil so eine Tennisspielfeldhälfte ist relativ groß. Und die ganze Kombination aus Bewegung, Hören, Treffen und Orientieren finde ich großartig. Und außerdem kann man Tennis auch mit Sehenden zusammenspielen. Die müssen sich halt nur darauf einlassen, dass der Ball eben ein Geräusch von sich gibt und dass das Spielfeld ein bisschen kleiner ist.
Nun haben wir ja mal gelernt, so 6, 7, 8 Ballwechsel seien im Blindentennis schon eine sehr, sehr gute Nummer. Wie viel haben Sie geschafft bei der Meisterschaft jetzt hier in Löhne?
Also Ballwechsel im Sinne von hin und her, also wirklich mit mehrfach hin und her, habe ich 2 geschafft. Bei den B1 Herren gibt es das öfter noch, dass es Ballwechsel gibt, die auch ein bisschen länger sind. Und im Bereich der B2er, B3er, B4er mit einem kleinen Seerest, einem mittleren und einem größeren Seerest gibt es teilweise richtig viele Ballwechsel, wo man auch so von links nach rechts und mal nach vorne gezogen wird mit einem kürzeren Ball. Aber das kommt im Blindentennis in der Klasse B1 auch. Wir werden immer besser.
18 Spielende aus der gesamten Bundesrepublik, könnte man sagen, haben sich in Löhne eingefunden zur 3. deutschen Meisterschaft. Anfängerinnen machen da trotz alledem bella figura. Also selbst wer seit ein paar Monaten dabei ist, ist schon bei der Meisterschaft dabei, oder wer 2 Meisterschaften erst gespielt hat, ist schon dabei. Ist Blindentennis ein Sport, wo Mann, Frau derzeit noch gute Erfolge erzielen kann, relativ einfach und schnell?
Das ist so. Im Moment gibt es noch keine Qualifikationen für die nationalen Meisterschaften, sodass sich jeder und jede anmelden kann und bisher dann auch die Möglichkeit erhalten hat, hinzufahren und auch zu spielen. Es gibt bisher nur wenige Turniere. Zum einen die nationalen Meisterschaften in Löhne, dann die norddeutschen Meisterschaften in Bremen, die meistens im Februar stattfinden, und noch ein weiteres Turnier in Rostock.
Wie ist denn der bundesdeutsche Blindentennis international aufgestellt? Hast du da eine Vorstellung?
Deutschland ist in den internationalen Blindentennismeisterschaften, soweit es sie gibt, in diesem Jahr sind sie ausgefallen, ganz gut vertreten. Es fährt immer eine relativ große Delegation aus Deutschland dorthin. Hierfür gibt es gewisse Qualifikationsvoraussetzungen und vor allen Dingen muss man die medizinischen Voraussetzungen erfüllen und eine entsprechende Zulassung haben. Aber dann schickt der deutsche Verband einen dorthin. Ich hätte, wenn in diesem Jahr Meisterschaften stattgefunden hätten, auch teilnehmen können. Das wäre dann in Italien gewesen. Im nächsten Jahr wird voraussichtlich die internationale Blindentennismeisterschaft in Italien stattfinden. Dort fahren Blinde aus verschiedenen Ländern hin. Die Besten kommen aus Japan, andere aus Australien, Österreich und auch England. Dort ist in Europa eine große Zahl von Menschen, die Blindentennis spielen. Im Hinblick auf internationale Begegnungen ist Deutschland relativ gut aufgestellt, weil es viele gibt, die interessiert darin sind, auch im Ausland mitzuspielen, also bei den internationalen Meisterschaften. Die Bundessprecherin Bianca Greming fliegt normalerweise 2-3 Mal im Jahr nach England und spielt dort Turniere. und wir sind auch relativ erfolgreich bei diesen Meisterschaften.
Gibt es denn eine eindeutige geografische Tendenz, dass man sagen könnte, zum Beispiel der Norden ist stark, der Süden ist stärker, der Westen haut alle weg, der Osten bringt es übers Netz? Wie kann man das verteilen?
Der Norden ist relativ stark mit Hamburg, Lüneburg, Bremen. Kann man überlegen, ob man Löhne in Westfalen noch dazu rechnen kann. Dann gibt es noch Standorte in Köln, Frankfurt und München. Das ist derzeit so der Bereich, in dem es feste Standorte gibt, wo jeweils mehrere Leute spielen.
Wie geht's denn weiter jetzt? Zum Beispiel so eine Meisterschaft, das ist ja vielleicht auch immer etwas, wo die Leute sagen, hey, Blindentennis, super Sache, ich bin blind, ich will mich bewegen, 3D-Sport, klasse Geschichte. Kann man sagen, dass sowas pusht?
Ich denke schon. Also ich versuche auch ständig Werbung zu machen für diesen in Deutschland ja relativ neuen Sport. In Japan gibt es den schon seit 30 Jahren. In Lüneburg gab es jetzt einen, ich nenne es jetzt mal Showtag. Da ist das Inklusionsmobil vom Tennisverband Niedersachsen-Bremen vorbeigekommen und hat nochmal in Zusammenarbeit mit mir Blindentennis gezeigt und auch Rollstuhltennis. Da ist extra jemand aus Wilhelmshaven mitgekommen, um das einmal zu demonstrieren. Und es gab halt die Gelegenheit, sowohl mit verbundenen Augen oder eben im Rollstuhl Tennis auszuprobieren und zu testen, wie das Ganze so ist. Wir versuchen in Lüneburg demnächst auch die Schulen nochmal anzusprechen, ob es da Interessierte gibt. Und ein positives Ergebnis hat der Tag auch gebracht. Es ist eine weitere Spielerin hinzugekommen, die künftig zusammen mit mir hier in Lüneburg regelmäßig spielen wird.
Angefangen mit dem Blindentennis-Workshop im Frühjahr 2019 kann man sagen, zumindest für den Standort Lüneburg, läuft.
Ja, also es geht voran. Wir freuen uns über jede und jeden, der dazukommt und mitspielen möchte oder auch helfen möchte, weil es ist ja doch, ne, sobald der Ball liegt, kann ich ihn nicht mehr wiederfinden und spätestens dann brauche ich Hilfe von jemandem, der sehen kann. Aber in Lüneburg geht's voran. Wir haben einen guten Verein, der uns optimal unterstützt und der jetzt letzte Woche auch nochmal 10 Bälle für uns gekauft hat und uns die zur Verfügung stellt, genau wie ein Trainer und einen günstigen Vereinsbeitrag.
Kirstin Link, ganz herzlichen Dank vom BVN-Radio.
Kirstin Link, Sprecherin des Standortes Lüneburg im Blindentennis. Matthias Schmidt hat mit den deutschen Meisterschaften sein zweites Turnier überhaupt bestritten. Er siegte in der Klasse der stark sehbehinderten Spieler der Klasse B2.
Hallo Matthias, du warst jetzt in diesem Jahr einmal bei den Norddeutschen Meisterschaften in Bremen mit dabei und hast dieses Jahr die ersten nationalen Blindentennismeisterschaften gespielt und auch das Finale gewonnen.
Ja, stimmt. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Es ist alles sehr gut gelaufen. Das Training hat sich gelohnt und wir hatten tolle Spiele hier und wenn ich noch bei der Norddeutschen das erste Mal überhaupt Tennisspiel gemacht habe und die Regeln erstmal kennengelernt habe, war das natürlich jetzt schon aufregender bei den deutschen Meisterschaften und ja, wir hatten gute Spiele, ich hatte einen guten Gegner, auch wenn das Ergebnis, sage ich mal, klarer ausschaut, aber trotzdem war es ein schönes Spiel.
Ja, ich fand das Finale auch spannend, weil es gab doch lange Ballwechsel hin und her und 6-3, 6-2 war das Endergebnis. Das klingt etwas klarer, als vielleicht das Spiel so manchmal verlaufen ist.
Christian hat super gespielt, hat mich echt teilweise mit seinen langen Bällen und hohen Bällen doch in Schwierigkeiten gebracht, dass ich gar nicht wusste, wo ist der Ball jetzt. Das hat er eigentlich taktisch ganz gut gemacht und hat auch unheimlich gut returned und seine Aufschläge waren auch besser als gestern. Aber meine waren auch besser.
Sonst hättest du nicht gewonnen.
Genau, und meine Returns waren dann doch platzierter und ich hatte nicht so viele Bälle ins Ausgeschlagen wie gestern. Ja, es war gelungen.
Ihr habt euch von links nach rechts gehetzt und so ein bisschen nach vorne zum Netz und so.
Ja, alles so, wie man das vom normalen Tennis kennt und wie man das von früher vom Fernseher halt dann noch kennt oder jetzt. Mhm. Dann sind ja die Regeln relativ ähnlich und das war ganz gut, dass ich dann taktisch auch ziemlich weit hinten geblieben bin, weil er darf ja dreimal aufkommen, der Ball. Und das habe ich, bin dann ruhig geblieben und habe nicht gleich beim zweiten Mal schon den Ball genommen und konnte dementsprechend meinen Schlag gut vorbereiten und dann auch platziert setzen.
Und schließlich sprach Kirstin Link noch mit Bianca Gräming, Bundessprecherin und dreifache nationale Meisterin in der Klasse B1 Damen.
Hallo Bianca, du kommst aus Berlin und hast in diesem Jahr zum dritten Mal die nationalen Blindentennismeisterschaften der Damen in der Klasse B1 gewonnen.
Hat sich das Blindentennis in den letzten 3 Jahren verändert?
Das Blindentennis hat sich auf jeden Fall verändert, weil wir einfach durch mehr Erfahrungen doch den einen oder anderen Return mehr rübergekriegt haben und kriegen. Das wird sich auch noch ein Stück weiterentwickeln, auch wenn es vielleicht nicht ganz so wie im Sehnentennis ist, wo natürlich nicht nur der Aufschlag reinkommt und dann nichts mehr.
Bist du mit deiner Leistung in diesem Jahr zufrieden?
Ich bin mit meiner Leistung nicht ganz zufrieden, weil ich sehr viele Returns zwar gespielt habe, aber die ins Ausgegangen sind. Also viel Energie für nichts.
Ja, das ist schade, das stimmt. Wie oft trainierst du?
Ich trainiere einmal in der Woche für 2 Stunden.
Und mit einem professionellen Trainer oder?
Wir trainieren mit einem professionellen Trainer, mittlerweile in einer Gruppe von 3 Personen und wie gesagt immer 2 Stunden. Und manchmal, wenn wir können, versuchen wir uns auch noch eine Halle zu buchen und dann spielen wir einfach nur so und haben dann eine Begleitperson dabei, die uns sagt, ob die Bälle im Aus sind oder nicht, wenn wir dann Punkte ausspielen wollen.
Blindentennis, ein fixes Spiel übers Netz mit schnellen Bällen ohnehin zu sehen.
Mehr Infos gibt's auch im Internet. Zum Beispiel beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband unter www.dbsv.org/verbund-blindentennis-deutschland.html und beim Deutschen Tennisbund www.dtb-tennis.de/initiativen-und-projekte/inklusion/blindentennis sowie natürlich auch beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen und seinen Regionalvereinen bei Ihnen vor Ort.
Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.de. Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.de.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.